Dieses Werk beschreibt die Reise von einem Sadaka, einem der spirituelle Übungen ausführt. Eine Reise, die ihn durch verschiedenste Erlebnisse führt und schließlich seinen Endpunkt oder ihr Ende findet zu den Lotusfüßen Krishnas. Ich finde diese Reise oder diese Beschreibung aus zwei Gründen sehr geeignet, um in einem Seminar oder heute, wie heute in einem Vortrag präsentiert zu werden. Diese Reise beschreibt einen Erlebnisbericht. Ist ein Erlebnisbericht. Er beschreibt ein Individuum und wie es seine verschiedenen Hindernisse überwindet. Und sagen wir mal, gibt in dem Sinne nicht allgemeingültige Vorschriften. Was diese Reise aber gibt, sind Inspirationen, die im eigenen Bewusstsein verarbeitet werden muss. Ich möchte euch also bitten, als meine Zuhörer, die Dinge, die ich heute sagen werde, zu überdenken, zu reflektieren und zu verarbeiten. Spirituelle Informationen sind wie Nahrung. Sie müssen verdaut werden. Wenn wir essen und essen und essen, aber nicht die Nahrung verdauen, so kann die Nahrung uns vielleicht nicht nützen. Nur die verdaute Nahrung bildet neue Zellen und auch Kraft. So ist es auch mit spirituellen Informationen. Nur das, was reflektiert wird und überlegt wird, tief erwogen wird und so, dann unter Umständen oder dann irgendwann mal praktiziert wird, kann es voranbringen. Diesen Schritt müsst ihr selber machen, den Schritt des Reflektierens und der Überlegung. Gut, ich werde jetzt anfangen. Ich werde mir das Tuch jetzt so umlegen, als sei ich ein vedischer Geschichtenerzähler. Ihr seid ein Dorf, in das ich hineingekommen bin, nach einer langen Wanderschaft, ein bisschen staubbedeckt. Ihr habt euch versammelt, Sonnenuntergang, also die beste Zeit zuzuhören. Die Feldarbeiten sind erledigt. Und jetzt kann man aufnehmen und vor allen Dingen reflektieren. Die spirituelle Wahrheit ist eine. Doch die Schriften, die heiligen Schriften sagen uns, dass sie sich geteilt hat in zwei. In Radha und Krishna. Radha und Krishna bilden zusammen die absolute Wahrheit. Sie haben sich auf ewig geteilt und sind ewig da, um den Nektar des Rasas, des liebevollen Austausches auszutauschen. Ja. Eines Tages nun, in diesem spirituellen Bereich, den wir die spirituelle Welt nennen wollen, kam Srimati Radharani zu einem der vielen Bewohner dieser Welt. Sein Name ist Swarup. Srimati Radharani nahm sich Swarup beiseite und sagte: Swarup? Oh ja, Herrin. Swarup, in dieser materiellen Welt gibt es viele Menschen, die im Kreislauf der Geburten und Tode leiden. Sehr selten ist es, dass einer anfängt, die Sehnsucht im Herzen zu spüren. Eine Sehnsucht, die ihn unzufrieden werden lässt mit den Spielzeugen der vergänglichen Welt. Ich habe eines dieser Seelen gesehen. Jemand ist reif, um die Reise in die spirituelle Welt anzutreten. Ich möchte dich jetzt bitten, nicht zu Krishna heute zu gehen. Deine Reise wird dich in den Bereich der Dunkelheit führen. Die materielle Welt, wo du dieses Lebewesen, das im Gebete mich erreicht haben, treffen sollst und ihm Unterweisungen geben sollst, wie du in die spirituelle Welt wie dieses Lebewesen in die spirituelle Welt zurückgeht. Svarup, der von einem leuchtenden Wesen war, dessen Ausstrahlung Liebe war, feuchte Srimati Radharani und machte sich auf die Reise. Eine Reise, die ihn zurückbrachte in einen Ort, der ihm bekannt war aus ganz, ganz ferner Erinnerung, der Welt der Geburten und Tode. Nun zeitgleich. Man kann nicht von Zeit sprechen in dieser spirituellen Atmosphäre. Somit gibt es auch nicht den Begriff zeitgleich. Doch, nur zu unserem Verständnis, kam eines Tages ein Brahmane aus Mathura, der eine lange, lange Suche in dieser Welt hinter sich gebracht hatte, eine Suche nach Gott, in einen Hain. Dieser Hain lag an dem heiligen Fluss Yamuna, und als er sich so in dieser wunderschönen Atmosphäre wohlfühlte, hörte er plötzlich aus einem Bereich dieses Waldhaines ein unkontrollierbares Schluchzen. Er wusste nicht, ob es Traurigkeit war oder einfach nur Ekstase, und ging auf diesen Bereich im Wald zu und sah dann plötzlich eine Persönlichkeit, wie er sie noch nie zuvor angetroffen hatte. Und diese Persönlichkeit hatte eine Ausstrahlung, die ekstatischer Liebe gleichkam und ihn sonderbar ergriff. Und er hatte ein Leuchten um sich herum, was nicht einfach nur Sonnenlicht oder Mondlicht gleichkam. Es war ein anderes Leuchten. Und er weinte. Der Brahmane ging auf die Person zu, und als er ihr ganz nahe gekommen war, blickte diese Person auf mit Tränen in den Augen. Aber es waren keine Tränen der Trauer. Jetzt wusste er es ganz genau. Es waren Tränen der Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr solche Tränen schon mal geweint habt. Sehr, sehr nektarvoll. Sehr wertvoll. Der Brahmane sagte: Ich habe noch nie jemanden getroffen mit einem Leuchtglanz so wie deiner. Wer bist du? Oh, sagte diese Persönlichkeit, mein Name ist Svarup. Heute Morgen war es, wo ich von meiner Herrin Srimati Radharani den Auftrag bekam, in diese Welt zu gehen, in diese materielle Welt. Sie hat mich geschickt, damit ich dir helfe, die Reise in die spirituelle Welt zu machen. Oh, das ist gut, sagte der Brahmana. Ich habe nur noch einen Wunsch in meinem Leben. Ich möchte zurück in meine spirituelle Heimat. Du wirst mich jetzt unterweisen, wie ich annehme. Nein, sagte Asvarupa. Ich werde dir meine Lebensgeschichte erzählen. Denn auch ich habe einst so gesucht, wie du gesucht hast. Auch ich habe das heilige Gopal-Mantra gechantet, so wie du es chantest. Oh, woher wusstest du, dass ich dieses geheime Mantra chante? Frag nicht, das ist sehr einfach zu sehen. Oh ja, sagte der Brahmana, der jetzt neugierig geworden war. Erzähle mir dann deine Lebensgeschichte. Jetzt haben wir also eine Geschichte in der Geschichte. Eigentlich, das ist hier ein Kommentar, der im 15. Jahrhundert geschrieben wurde, ist es für einen spirituellen Menschen nicht üblich, seine eigene Geschichte zu erzählen, weil es könnte sein, dass er stolz wird dabei, sich das Ego aufbläst. Aber Svarup machte eine Ausnahme, denn er wusste, dass er so am besten schildern könne, durch einen Erlebnisbericht schildern könne, was er selbst erfahren hatte, wie man diese Reise in die spirituelle Welt macht. Somit war es eine Ausnahme. Svarup fängt an, also ich fange gleich an, nochmal mir die Geschichtsdecke umzuziehen, in einer anderen Art und Weise. Das hier ist eine Geschichte in der Geschichte. Swarup sagt zunächst einmal, dass er in der Welt anders geheißen hat. Erst in der spirituellen Welt gab ihm Krishna den Namen Swarup. In der materiellen Welt war sein Name bekannt als Gop Kumar. Damit es nicht zu verwirrend ist, tue ich mir jetzt den Schal so umlegen, denn Jens spricht Gop Kumar. Seid ihr noch mit mir? Ist nicht so kompliziert. Gut. Hoffentlich bleibt das jetzt so. Ich bin nicht so gut in Kleidungsfragen. Gut. Also Gop Kumar spricht dich. Ich werde dann die Tücher umlegen, je nachdem, wer spricht. Einfacher wird. Ich gucke mal kurz auf meine Notizen. Gop Kumar fängt an zu sprechen, und das ist das erste Kapitel dieses Werkes, das ich jetzt erzählen möchte. Er beschreibt, wie er ein ganz einfacher Kuhhirte war, der im Weihekreis Vrindavan lebte. Das ist ein schönes Wort von einem Österreicher gebildet. Weihekreis, das soll ausgedrückt werden, ein heiligen Land. Und der dort einfach die Kühe hütete und so normal lebte. Kuh melken und Kuhmilch verarbeiten. Mit seinen Freunden sah er einen Mönch, der die ganze Zeit die heiligen Namen des Herrn sang, den Hare Krishna Mantra und dann auch andere Mantren. Und eines Tages rief dieser alte Mönch Gop Kumar zu sich, bat ihn, sich niederzusetzen und sagte: Gop Kumar, ich habe dich gesehen und ich habe ganz genau die Stimme deiner Sehnsucht gehört, deine Sehnsucht nach dem Herrn. Ich werde dir jetzt die Einweihung in das heilige Mantra geben. Chante dieses Mantra gut, denn obwohl du auf der Beginnerstufe nur denkst, das sei eine Klangschwingung, ein Mantra, wirst du auf der Stufe der Verwirklichung merken, dass Krishna, dass Gott, identisch mit diesem Mantra ist. Deine Reise, die du antreten wirst nach der Einweihung, wird somit nicht nur eine äußere Reise sein. Du wirst nicht nur Städte sehen, neue Landstriche kennenlernen. Es wird vor allen Dingen eine innere Reise sein. Eine Reise, auf der du merkst, dass das Mantra identisch ist mit Gott. Aber das wirst du jetzt noch nicht verstehen. Deswegen nimm erstmal dein Bad. Er war nämlich von Kuhfladen bedeckt. Gop Kumar ging in die Yamuna hinein, kam diesen Fluss, kam gewaschen heraus, und sein Guru fing an, ihm das heilige Mantra zu sagen. Dieses Mantra kann ich nicht in der Öffentlichkeit preisgeben, weil es nur in der Einweihung geschieht, und natürlich nehme ich nicht an, dass alle hier eingeweiht werden möchten, sondern insofern werde ich es nicht sagen können. Es ist bei einer Zweiteinweihung wird es von Guru zu Schüler gegeben, und es ist ein Mantra, was im Geheimen bleibt. Danach, nachdem er das Mantra gegeben hatte, der Guru, verfiel er in eine solche große Ekstase, denn er hatte das heilige Mantra ausgesprochen und dabei spirituelle Verwirklichung bekommen, von denen wir nachher ein bisschen hören werden. Er fiel so in Ekstase, dass er plötzlich von Gefühlen überwältigt zusammensank und nicht mehr weitersprechen konnte. Seine Unterweisung war also nur halb. Und nicht ganz. Gop Kumar wartete ein bisschen, und nachdem also selbst bei Sonnenuntergang, als es dunkel wurde, noch keine Zeichen zu sehen waren, dass der zum äußeren Bewusstsein zurückkam, verließ er ihn, indem er noch eine Ehrerbietung machte. Sein Guru weinte und sang die heiligen Namen des Herrn, aber sonst war er ganz weit weg. Es wird dann beschrieben, wie Gop Kumar durch das Mantra beflügelt anfängt, spirituellen Fortschritt zu machen. Er gibt sein Zuhause irgendwann mal auf und macht sich auf der die Wanderschaft. Denn sein Guru hatte ihm gesagt, er würde Gott verwirklichen, indem er das Mantra chantete. Da er aber noch nicht genau wusste, wie das so ging und wie diese Verwirklichung war, fing er an, verschiedene Tempel zu besuchen. Er besuchte einen Tempel in Mathura und ging dort jeden Tag hin. Er war ein Tempeldiener schließlich. Eines Tages begab es sich, dass der König, der sich um diesen Tempel kümmerte, auf seinem Sterbebett lag und seine Minister zusammenrief. Und seine Minister waren alle sehr traurig. Es gab ein Problem. Der König hatte keinen Nachkommen. Er hatte eine kinderlose Ehe geführt. Und was sollte man da machen? Die Streitigkeit fing schon an unter den Ministern, obwohl der König noch da war. Dann kamen alle zusammen, sorgenschwer, und der König sagte, bevor ich den Körper aufgebe, möchte ich euch eines sagen. Ich habe unter den Leuten, die zu dem Tempel kamen, einen gesehen, der alle Anzeichen hat, ein selbstloser König zu werden. Und er beschrieb seinen Ministern, die zuerst vielleicht ein bisschen enttäuscht waren, Gop Kumar. Mit einem Schlag waren die ganzen Spekulationen über die Erbfolge gelöst. Die Minister folgten ihrem König, gingen zu Gop Kumar und sagten, du wirst der nächste König werden. Eine kleine Fußnote hier. Jemand, der auf den spirituellen Weg geht und die Welt verlassen möchte, wird geprüft werden. Die Welt wird wieder an seine Tür klopfen. Ich möchte euch jetzt schon darauf vorbereiten, dass die meisten Hare Krishna Leute, die ich getroffen habe, diese Prüfung nicht bestehen. Sie haben sich aufgemacht, irgendwann einmal die Welt zu verlassen und haben ein recht spirituelles Leben geführt mit spirituellen Verwirklichungen. Aber die Welt ist wieder angekommen. Diesmal anders, farbenprächtiger, nicht mehr so schal und fade, wie sie es davor wahrgenommen hatten. Und sie haben sich der Welt aufs Neue hingegeben, auf dem Ehebett der Illusion. Ehen sind gut auf dem spirituellen Weg, das meine ich nicht mit dem Ehebett der Illusion. Ich meine damit die Verführung, die Maya Devi, die ewig rufende illusionäre Energie des Herrn an einen spirituellen Menschen ausdrückt. Nicht? Position in dieser Welt, Titel in dieser Welt oder einfach nur schöne Kleider und Schminke und so weiter. Also ganz Reichtum und Ansehen oder ganz normales Leben. Es ist gefährlich, normal zu werden, wenn man die Reise anfängt. Denn die Welt der Normalität ist die Welt, die materiell ist, die Welt von Geburt und Tod sehr oft. So, Gokuman wurde auch versucht. Er wurde König. Wir werden dieses Moment immer wieder sehen und jedes Mal wird die Versuchung feiner werden. Gokuma wurde König, ein gerechter König. Irgendwann merkte er, dass er so viele Regierungsangelegenheiten zu erfüllen hatte, dass ihm der Geist immer weniger nach Selbstverwirklichung war. Und nachdem er Minister eingesetzt hatte, verließ er eines Nachts Mathura und ging zu einem Tempel in Jagannath Puri. Das sagt vielen von euch etwas, aber manchen gar nichts. Puri ist ein Mysterium, könnte man sagen. In Puri ist es so, dass selbst wenn nur eine Krähe dort stirbt, angenommen, sie hat sich kurz umgeschaut und ist gegen einen Tempelturm geklatscht. Selbst eine Krähe, die also keinerlei Möglichkeit zur Selbstverwirklichung hat, dort stirbt, nimmt sie ihre ursprüngliche spirituelle Form an und geht in die spirituelle Welt zurück. Das ist ein Ort, der mit einer unglaublichen befreienden Shakti oder Energie ausgestattet ist. Gop Kumar sah das einmal und er hatte davon gehört, actually. Und er ging deswegen dorthin und lebte ganz einfach. auch er ging jeden Tag in diesen wunderschönen Tempel. Eines Tages, das ist auch sehr bedeutungsvoll, sah er unter den Tausenden von Besuchern, die dort hinkommen, heute noch immer hinkommen nach Puri. Ich komme gerade aus Puri. Und das ist also unglaublich gut besucht dort, dieser Tempel. Er sah unter diesen Besuchern sein Guru, der vor dem Altar tanzte und mal lachte und mal weinte. Guck mal, was seltsam ergriffen. Er hatte seinen Guru so lange nicht gesehen und ihn eigentlich auch ein bisschen vergessen, wie es im spirituellen Leben immer wieder auch vorkommt auf der Reise. Das sind alles Dinge, die wir alle kennen. Er war angenehm berührt, aber auch hat ein gewisses Gefühl, denn ein Guru in der Übersetzung bedeutet, er ist schwer. Er ist schwer mit Wissen. Er korrigiert manchmal seine Schüler, wenn sie das wollen. So, als er die Augen wieder aufmachte, sah er seinen Guru nicht mehr. Er war eine sehr ungewöhnliche Persönlichkeit, wie wir inzwischen schon rausgefunden haben. Mal fällt er in Ekstase, mitten bei den wichtigen Unterweisungen, dann tanzt er, dann ist er plötzlich weg. Er dachte, ich muss ihn unbedingt finden, meinen Guru, und suchte und fand ihn dann am Strand. Der Guru war gerade in der Meditation, dann drehte er sich um zu Gopkumar und sagte, du chantest dein Mantra nicht mehr, was ich dir gegeben habe. Warum? Oh ja, es ging ganz gut, aber dann wurde ich König. Und dann habe ich das irgendwie nicht wieder aufgenommen. Ich kam dann zum Tempel und sah einfach auf dem Altar den von Ekstase gefüllten Herrn. Und das reichte mir. Mein lieber Schüler, wisse, dass dieses Mantra dir alles geben kann. Fang bitte wieder an, es regelmäßig zu chanten. So hat Gopkumar dann angefangen, dieses Mantra zu chanten. An dieser Stelle werde ich eine kleine Abkürzung machen, denn jetzt wird es in dem Werk sehr kompliziert. Wir können aber alle zusammen diesen Abkürzungsweg gehen. Gopkumar hört von durchgehenden, durchreisenden Weisen von einem Ort in diesem Universum, in dem der höchste Herr in einer Inkarnation persönlich gegenwärtig ist und die Speisen, die seine Geweihten für ihn gekocht haben, mit eigener Hand annimmt. Er hört von den himmlischen Planeten, die im ungefähr in der Beschreibung dem christlichen Himmel ähneln, wie er in unserer christlichen Tradition beschrieben wird, und möchte da den höchsten Gott persönlich sehen. Weil er inzwischen das Mantra regelmäßig chantet, ist sein Wesen immer vergeistigter. Und eines Tages sieht er ein Erbling, wie sagt man das im guten Deutsch, ein Luftgefährt, würde ich sagen. Es ist nämlich nicht wie ein Flugzeug von der Lauda Fluglinie, sondern es ist ein sehr feinstoffliches Fluggefährt, was aus feinstofflicher Energie besteht. Denn dieses Fluggefährt muss Gokumaya aus dem Bereich der verdichteten Materie, dieser materiellen Ebene, dieser untersten materiellen Ebene, auf der wir so uns so heimisch fühlen, aus irgendeinem und spirituellen Grunde, herausgehen und weitergehen. Also in einen anderen Bereich hineingehen. Er steigt in dieses Fluggefährt mit großem Vertrauen auf, lässt den Erdplaneten hinter sich und auch einige Planetensysteme und erreicht den himmlischen Planeten. Svargaloka. Er fühlt sich ganz wohl, aber weil er das Mantra weiter chantet, hört diese Sehnsucht nicht auf. Krishna selber in seiner ursprünglichen Form, nicht in einer Inkarnation, sondern in seiner ursprünglichen Form zu treffen. Ich weiß nicht, ob ihr die Stimme der Sehnsucht in eurem Herzen schon mal gespürt habt. Das ist das Wichtigste, was es gibt für einen Menschen, der die spirituelle Reise antreten möchte. Wenn diese Stimme wird immer wieder zugeschüttet durch die Dinge, die Spielzeuge dieser Welt, die auch gleichzeitig Ketten bilden, uns an diese Ebene zu fesseln. Gop Kumar facht aber diese Stimme immer wieder an, indem er das heilige Mantra chantet. Und so chantet er das und will also dann weitergehen als die himmlischen Planeten. Er geht zu einem höheren Planetensystem, Maha Loka, dann zu Jana Loka und dann zu Tapa Loka. Ich kann das unmöglich hier beschreiben. Als er auf Tapa Loka ankommt, und hier wird es interessant für uns, in diesem Teil der Erzählung möchte ich einem Gespräch widmen, was wir am Donnerstagabend geführt haben, hier in unserem Zentrum. Also die, die mitgesprochen haben werden, möchten sich hier angesprochen fühlen. Auf Tapa Loka sieht er Weise, die aber in der Meditation versunken sind. Er kommt an und möchte natürlich fragen, hallo, wie geht's? Mein Name ist Gop Kumar, wie heißt ihr? Aber er merkt, dass diese Weisen dermaßen versunken und vertieft sind, dass er es nicht wagt, sie zu stören aus der Meditation. Ich glaube, ihr habt auch schon mal Leute gesehen, die vertieft sind. Und wenn man die sieht, dann geht man weiter und stört die eben nicht. Jemand, der meditiert, soll nicht gestört werden. Und er fühlt sich irgendwann Hundeseelen allein. Keiner spricht mit ihm. Alle sind in der Meditation versunken. Er weiß nicht, wie er meditieren soll, um so eine Tiefe zu erreichen, wie die hier auf diesem höheren Planetensystem. Und er denkt, nun gut, wenn das alles ist, wo ich hinkomme, wenn hier keiner mit mir redet und mich weiter unterweist, dann gehe ich wieder zurück auf die Erde, zu Jagannath in Puri, diesem heiligen Ort, wo ich mich so wohl gefühlt habe. Und will gerade aufbrechen, als plötzlich einer der Weisen aus der Meditation hervorkommt. Er hat also gespürt, dass der weggehen will. Der Weise stellt sich vor und sagt, ich heiße Pipalayana, bleib mal hier, setz dich zu mir. Warum willst du denn gehen? Ja, ich möchte wieder zurück in den Tempel, wo man wenigstens den Herrn sehen kann, weil er da in einer Altargestalt gegenwärtig ist. Ich habe mich so gefreut, als ich in diesem Tempel war. Man sang dort das Loblied des Herrn, Opferungen wurden herbeigebracht. Es war eine super spirituelle Atmosphäre. Da möchte ich zurück. Daraufhin sagt Pipalayana, hör mal zu. Hör mir sehr genau zu. Vielleicht wirst du nicht alles verstehen, was ich dir sagen werde, aber ich möchte dir das sagen. Gott, kannst du mich mit diesen Sinnen wahrnehmen? Gott kannst du nur im gereinigten Geist wahrnehmen. Genauso wie ein Ohr niemals euch sehen kann. So können auch diese materiellen Sinne niemals Gott wahrnehmen. Es ist nicht möglich. Bist du enttäuscht, Monique? Er ist in deinem Herzen. Wenn du deinen Geist in Meditation auf ihm im Herzen richtest und dabei in eine Trance gerätst, wo du alle Symptome der äußeren Wahrnehmung ausschaltest, dann wirst du in der Lage sein, den Herrn innerhalb deines Herzens und dann außerhalb zu nehmen. Die letztendliche Wahrnehmung ist immer im Geist. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Mir fällt natürlich auf, dass viele von euch ganz neu sich mit spirituellen Themen beschäftigen. Stellen wir mal uns vor, einer von euch würde einschlafen bei der Vorlesung, was durchaus vorkommt bei meinen Vorlesungen. Dieser Mensch würde da sitzen in diesem Vortragsraum und würde vielleicht noch ein bisschen meine Stimme hören, aber weil sein Geist in anderen Bereichen ist, in Bereichen seiner Träume, in Bereichen seiner Hoffnung oder einfach nur auf den Trübgang geschaltet ist, würde er nichts, aber auch gar nichts von dieser Vorlesung mitbekommen, obwohl er hört. Vielleicht ist es manchen von euch auch so gegangen, dass ihr während dieser Vorlesung mehrere Male abgeschweift seid mit euren Gedanken, an etwas anderes gedacht haben. Warum höre ich jetzt diesem überhaupt zu? Ich so, was mache ich denn morgen? Wie richte ich meine Sachen zurecht, damit ich zur Uni komme? Oder wie schlichte ich den Streit mit meinem Ehemann? Warum ist der immer so arrogant zu mir? Und so, der Geist ist woanders. Ihr könnt überhaupt nichts wahrnehmen von der Vorlesung. Diesen Punkt macht Pipalayana. Die letztendliche Wahrnehmung findet nicht in den Sinnen statt, sondern im Geist, im konzentrierten Geist allein. Deswegen musst du meditieren. Von allen neuen Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes ist Smaranam, die Meditation, der beste Vorgang. Denn durch diese Meditation wird die Aktivität des Geistes, des größten aller Sinne, dem Herrn geopfert. Und dann gibt er ein paar Beispiele von großen Heiligen, die alle den Herrn gesehen haben im Geiste, in der Meditation. Deswegen meditieren wir hier. Ja, wie macht ihr das? Und Pipalayana sagt so und so und so und so. Gop Kumar versucht es, aber kommt nicht rein. Dann begegnen ihm vier andere Weisen und die berühren ihn am Kopf. Und als sie ihn berühren, ihm eine Einweihung geben, fängt plötzlich in der Wahrnehmung von Gop Kumar etwas an, was er noch nie gesehen hat. Er sieht plötzlich die Form Gottes in seinem Herzen. Das ist nicht eine Kleinigkeit. Wir haben einen Doktor der Psychologie unter uns und ich möchte unserem Doktor sagen, das ist jetzt nicht, was er sieht in der Wahrnehmung, ist nicht einfach die Verarbeitung von Geschichten, die er gehört hat, die mentale Verarbeitung von Bildern, die er gesehen hat. Nein, es kommt zu einer völligen Gottesoffenbarung, in einem Bewusstseinszustand, den man als den vierten Bewusstseinszustand beschreibt. Es gibt drei materielle Bewusstseinszustände. Wachsein, Träumen und tiefer, traumloser Schlaf. Du bist ganz kurz in den träumenden Zustand hineingekommen. Das passiert, wenn wir einfach nur müde werden und abschalten und der Geist dann frei von dieser Wirklichkeit wird, sich abkettet von dieser Sinneswahrnehmung und in so einen anderen Bereich reinkommt. Dann gibt es den Tiefschlaf. Wenn man tief schläft, eine Segnung, die den meisten Menschen heute nicht mehr vergönnt ist, ist man unglaublich erfrischt. In dem Tiefschlaf kann es nämlich sein, dass das Bewusstsein sich für kurze Zeit mit dem Bewusstsein der Überseele, Gottes im Herzen, verbindet, ohne Gott zu erkennen. Und dann kommt man raus und ist boom, man könnte die Welt umarmen und die Probleme lösen, die man sieht. So, aber jenseits dieser drei Zustände, Wachbewusstsein, träumendes Bewusstsein und das Bewusstsein im Tiefschlaf, befindet sich ein vierter Zustand, man nennt es Turiya. Und auf dieser Bewusstseinsebene macht man spirituelle, das heißt nicht materielle Wahrnehmung und Erfahrungen. Gop Kumar kommt da rein. Hare Krishna. Gop Kumar ist sehr begeistert von seinen Erfahrungen, sieht aber eines Tages einen Schatten, der über den Planeten, auf dem er ist, einen sehr verfeinerten Planeten kommt. Und als er nach oben schaut, sieht er einen mächtigen Schwan. Und auf dem Schwan sieht er eine unglaublich imposante Persönlichkeit. Trägt einen Bart. Der Schwan landet. Die Persönlichkeit geht auf und er merkt, er hat vier Häupter. Während er spricht, sein Sprechen ist nicht einfach nur ein normales Sprechen, sondern ein Gesang, der die vedischen Hymnen übertrifft. Er merkt, dass diese Person alle Kraft in sich hat und alle Weisen verneigen sich vor ihm. Und er fragt, wer ist denn das? Ach, sagen die Weisen, das ist der Weltenschöpfer Brahma. Oh, woher kommt der? Der kommt von dem höchsten Planetensystem in dieser Welt, Satyaloka. Oh, was macht er da auf Satyaloka? Er verehrt den Herrn, der in einer vielfältigen Form dort ist und von den größten Weisen unseres Universums verehrt wird. Oh, sagt, guck mal, da möchte ich hin. Da möchte ich auch hin. Ja, sagen die Weisen, wir wussten das, dass du hier nur ein Durchgangsreisender bist. Geh weiter, alles gut. Kukuma setzt sich hin, chantet wieder sein Gopal-Mantra. Ich würde es euch am liebsten verraten. Und ich spüre die Ketten der Tradition in mir. Er chantet dieses Mantra und erlebt plötzlich, wie er durch diese sagenhafte Kraft des Mantras von diesem Planetensystem erhoben und auf Brahmaloka oder Satyaloka da abgesetzt wird. Er braucht nicht mal mehr ein Fluggefährt. Das Mantra hebt ihn. Das Mantra führt ihn. Das Mantra trägt ihn. Super. Er kommt dann dort an, sieht Brahma und erlebt, wie Brahma eine Riesenproblematik ausgesetzt ist. Brahma muss sich mit den negativen Kräften des Universums auseinandersetzen, verliert in dieser Schlacht und muss sich verstecken. Und bevor er weggeht von dem Planetensystem, sagt er, ach, Gokuma ist der nächste Brahma. Und dann verschwindet er. Alle Weisen haben es gehört, setzen ihn auf den Thron des Weltenschöpfers. Also stellt euch mal vor, ihr seid ein Weltenschöpfer. Manche Leute wollen die Position von dem ehemaligen Bruno So heißt er doch, oder? So hieß er zu meiner Zeit, Bruno Kreisling. Lebt er noch? Nicht mehr? Manche wollen, neigen Bill Clinton seine Position ab. Manche denken, noch mächtiger als Bill Clinton ist Mick Jagger. Der ist und Entertainer einen unglaublichen Einfluss auf das Bewusstsein vieler, vieler Menschen genommen hat. Und wollen diese Position. Aber diese Leute wissen nicht, was Macht ist. Die eigentliche Macht ist die Macht Brahmas, des Weltenschöpfers. Gokuma wird der Weltenschöpfer. Aber er hatte schon mehrere solche Prüfungen. Er hat aus ihnen gelernt. Und er bleibt in dieser Position als Weltenkönig ganz und gar im spirituellen Leben versunken. Gokuma bleibt in dieser Position ein spiritueller Mensch. Alles, was er schickt, was er tut, ist, er organisiert, dass auf all den Planetensystemen die Menschen je nach ihrer Fähigkeit und Befähigung spirituelles Leben leichter ausführen können. Er hat die Fäden in seiner Hand. Es ist selten, dass man solch ein Wesen findet im Universum, dem also uneigennütz das Wohl aller bei ihrer spirituellen Entwicklung ist, gelegen ist. Was er tut, ist, eines seiner Aktivitäten, die er tut, ist, er schickt große Seelen auf die verschiedenen Planetensysteme, die das Singen der heiligen Namen Gottes verbreiten. Das macht er. Jeden Tag steht er vor Vishnu, dem allmächtigen Gott. Jeden Tag unterweist ihn Vishnu, wie er die Welt verbessern kann, also in spirituelle Entwicklung verbessern kann. Eines Tages sieht er aber etwas, was seine Untertanen am liebsten nicht gehabt hätten, dass er sieht. Er sieht etwas, das ihn ganz und gar in Frage stellen lässt, ob er jetzt eine gute Position einnimmt. Er sieht etwas, was sein ganzes Leben hinterfragt. Er sieht eine Seele, die an dem Planetensystem, auf dem er herrscht, vorbeigeht. Und plötzlich verschwindet in einem Bereich, ist plötzlich weg. Er fragt seine Assistenten, die vedischen Schriften, die Vedas, die da in einer personifizierten Form neben ihm sind, was war das eben? Oh, sagen die Vedas, wir haben gerade eine Seele gesehen, die Vollkommenheit erreicht hat. Fast die Vollkommenheit. Gibt es denn eine höhere Vollkommenheit als hier auf dem Satyaloka-Planetensystem, diesem verfeinerten Planetensystem, den Herrn des Herzens zu verehren? Oh, sagen die Schriften, es gibt eine Welt weit jenseits dieser materiellen Welt. Obwohl hier das Zeitengeschehen nicht so schnell wirkt wie auf dem niederen Planetensystem, obwohl du also viel, viel länger lebst, musst du auch hier sterben. Und das ist unnatürlich für die ewige Seele. Du bist ein Kind des ewigen Königreiches Gottes. Selbst alles, was du hier geschaffen hast, wird eines Tages vergehen. Denn es ist nur Blendwerk. Es ist zeitweilig. Ein Bereich jenseits dieses Universums. Ein Bereich, der ewiglich voller Glückseligkeit und Wissen ist. Für Gokuma ist es klar. Er wird sich verabschieden von seiner Position als Weltenschöpfer und weitergehen. Diesen Punkt ist etwas, was sehr wichtig ist und was ich euch bisher vorenthalten habe. Bewusst, weil ich nicht alles sagen kann in so einer Vorlesung. Gokuma geht nicht in die Notizen, die hier schon ankommt. Ja. Gokuma geht jetzt nicht durch die Schalen, die das Universum bedecken, diese energetischen Schalen, müsste man fast sagen, sondern geht zuerst noch einmal dorthin, wo er die Einweihung empfangen hat, nach Vrindavan. Diesen heiligen Ort, in dem Krishna, als er in diesem Universum erschienen ist, seine Lilas aufgeführt hat, seine verzückenden Spiele. Und er ist total begeistert dort. Er hört von den Weisen einiges und chantet sein Mantra und fängt dann an, das durch die Kraft des Mantrams zu bewegen. Er lässt all die Planetensysteme hinter sich, kommt plötzlich in eine angsterregende, dunkle Atmosphäre. Es ist nämlich das Erdelement, die erste Schale, die das Universum bedeckt. Kommt dann in die Schale des Wassers. Ihr könnt euch das nicht so vorstellen, als wäre es Erde, wie wir es beim Pflügen des Feldes in den Händen erhält. Erde, in denen die Frühlingskeime und das Leben sich anfängt zu regen. Es ist das Prinzip der Erde. Verdichtete Materie, wenn ihr so wollt. Aber nicht manifestiert als Erde mit Salzen und Mineralien und all dem Zeug, was euch die Mikrobiologin Ambra erzählen kann. Er geht durch diese Schichten hindurch, immer feiner werden die Schichten, bis er schließlich zu der Schicht des Egos kommt. Ups! In der Ego-Schicht wird er noch einmal unglaublich herausgefordert. Ihm wird alles versprochen. Selbst den Besitz der Siddhis, der mystischen Kräfte, von einer wunderschönen Gespielin, die dazu noch heilig ist. Aber Gokuma weiß, ich bin nicht so weit gereist, um jetzt nochmal in dieser Schicht hängen zu bleiben, und geht weiter. Und als er das Universum verlässt, tritt er in ein Licht hinein. Wie soll ich euch dieses Licht beschreiben? Es gibt, da fängt schon die Stimme richtig an zu versagen, es gibt keine Worte, keine Vergleiche von dieser Welt, um euch dieses energiegefüllte Licht zu beschreiben. Es ist die Brahman-Ausstrahlung. In den mystischen Traditionen wird es als großes weißes Licht beschrieben. Es ist das, in das dieser Bereich, in dem die Unpersönlichkeitsanhänger verschwinden wollen oder vereins werden wollen und ihre Identität auflösen wollen. Und er merkt, wie er in dieser Energiefülle, es ist zuerst natürlich überwältigend und angenehm, aber dann fühlt er sich bedroht. Und hier müsst ihr genau aufpassen. Warum fühlt er sich bedroht? Hier fängt etwas an, eine Prüfung, die so stark ist, dass sie nur jemand, der Liebe in seinem Herzen hat, Liebe zu Gott in seinem Herzen verspürt, ein bisschen Bhakti in seinem Herzen hat, überwinden kann. Er verspürt diesen, wie die Atmosphäre anfängt, ihn aufzusaugen, aufzunehmen, sodass sich seine Identität auflöst. Die meisten oder viele spirituelle Pfade, darüber hatten wir gestern gesprochen, denken, dass die höchste Vollkommenheit im Leben darin besteht, seine Identität aufzugeben und sich aufzulösen, eins zu werden mit allem. Habt ihr schon mal gehört, diesen Begriff, eins werden? Natürlich, aus materieller Perspektive, wo man krank wird und homöopathische Mittel schlucken muss, einen Ort betreten muss, wo ein Schildchen draufsteht, auch du musst hier hin. So auf der gleichen Stufe, Herr Präsident. Das ist eine Aufschrift auf einer kroatischen Klotür, die ich sehr poetisch fand. Auf dieser Ebene, wo man sich streitet, wo man seine Sinne nicht kontrollieren kann, wo man seinen Geist nicht kontrolliert hat, wo man für alles erst einmal arbeiten muss, damit man etwas bekommt. Auf dieser Ebene, die uns bekannt ist, da ist diese Vorstellung, eins zu werden und sich aufzulösen, einigermaßen angenehm. Aber auf einer spirituell verwirklichten Stufe, wo jemand gespürt hat, was möglich ist, an Wohlgeschmack zu kosten, im Austausch mit der Persönlichkeit Gottes, da ist es eine große, das ist genauso wie wenn ein kranker Mann sich wünscht zu sterben. Ja, gut, wenn jemand so große Zahnschmerzen hat und so gewaltige Gehirnrisse verspürt, dass er also nur noch schreiend im Bett ist, ist es Sterben vielleicht was Angenehmes im Vergleich dazu. Aber im Vergleich zu der Fülle des Lebens, die möglich ist, ist Sterben nun eine ganz, ganz morbide Angelegenheit. So ist es auch, dass aus materieller Sicht gesehen natürlich das Einswerden mit dem Licht und in Glückseligkeit zu verharren in Ewigkeit ganz angenehm ist. Aber für Gop Kumar, der schon so viel mehr erfahren hat, wäre das der spirituelle Suizid. Und er spürt aber, wie diese Atmosphäre so stark ist, dass es ihn anfängt aufzusaugen und seine Identität aufhört. Und er wünscht sich das nicht. In dieser Situation fällt ihm sein Mantra ein. Ich euch leider nicht hier sagen kann. Er chantet dieses Mantra und er wird so angefüllt mit spiritueller Energie, dass er plötzlich hinter dem Licht das lächelnde Antlitz dieses Ursprungs sieht. Ein bezauberndes Antlitz, das Antlitz Gottes. Und im nächsten Augenblick hört er plötzlich göttliche Klänge. Er wird sehr wach und er sieht eine Prozession, die angeleitet wird von Shiva. Sada Shiva, das ist alles außerhalb dieses Universums, die vorbeikommt und die singen die heiligen Namen des Herrn und Shiva tanzt und seine Haare bewegen sich im voller Wogen herum und er wird sehr begeistert und Shiva hält dann an und sagt, ich sehe, du bist auf der Reise. In diesem Augenblick kommen die Gefährten Gottes herbei und sagen, wir sehen, du bist auf der Reise. Du bist jetzt reif, in das Königreich Gottes einzudringen. Doch bevor du dorthin gehst, musst du noch weitergehende Unterweisung haben. Du musst noch einmal zurück nach Vrindavan, dem Ort, in dem Krishna seine Spiele in der Welt offenbart hat. Diesen Ort der Befreiung und transzendentale Liebe in das Herz hineingibt. Gokumar sagt, gerne, mach den ganzen Weg nochmal zurück, dringt durch die Schichten des Universums hindurch. Aber in diesen Bereichen gibt es nicht mehr Zeit. Es geht so schnell und viel schneller. Und er trifft dort eine Gruppe von Weisen, die ihn unterrichten in den neunfachen Vorgang der Bhakti. Auch das, hierzu reicht nicht die Zeit. Das würde, dazu bräuchte ich einen Monat, wo ich euch täglich von 8 bis 9 Uhr abends hätte, um euch das zu geben. Aber in ganz einfacher Weise, es ist Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam und schließlich die völlige Auslieferung, oder Auslieferung ist das, es ja klingt wie von, also die, das totale Einswerden mit dem Plan des höchsten Herrn. Eine totale Verbindung, die im Sharanagati stattfindet. So wird unterwiesen und auf einmal trifft er seinen Guru. Es ist interessant, dass der immer noch, also dass der noch da ist. Inzwischen sind nach unserer Zeitrechnung Jahrtausende oder Zeitalter vergangen. Er trifft seinen Guru wieder und er erkennt ihn auch als solchen. Der Guru umarmt ihn und sagt, ich weiß, dass du jetzt die große Reise antrittst. Als wäre das noch gar keine Reise gewesen. Du wirst jetzt ins Königreich Gottes gehen. Du hast die materielle Welt, das materielle Universum verlassen, bist dann in die Lichtfülle hineingegangen, in die Energiefülle und wirst die durchqueren und in das Königreich Gottes hineingehen. Dazu möchte ich dir empfehlen, die heiligen Namen zu singen. Und das möchte ich jetzt mit euch machen. Ich habe eine Lichtfolie aufgetreten, denn das, was jetzt kommt, das kann man nicht auf nüchternen Magen verstehen. Dies ist ein Mantra. Manche von euch werden sich jetzt fragen, oh, ist es das Mantra, was du nicht sagen darfst und was du jetzt eigentlich so sagst? Ich lasse das offen. ihr werdet das rausfinden, wenn ihr selber diese Reise macht. Wir werden das singen. Ich brauche hier meine Musikkapelle. Wer ist derjenige, der... Martin, hast du auch den Zettel? Also, ja, das müsstest du nehmen. Ja. Ich kann das... Also, ich werde sagen, wenn ich noch einen Zettel brauche, ist es wahrscheinlich nicht der Mantra. Habe ich das gesagt? Also, wie wir das machen ist, am besten, damit ihr mit dem Sanskrit klarkommt, sprecht bitte mal nach mir nach. Sri Krishna Gopala Hare Mukunda.
Sri Krishna Gopala Hare Mukunda.
Sehr gut, wie Brahmanen, Sanskrit-Experten. Govinda Hinanda Kishora Krishna.
Govinda Hinanda Kishora Krishna.
Ha Shri Yashoda Tanaya Prasida. Yes, richtig, dies S mit dem Strich drüber ist wie, wird wie ein SCH gesprochen. Shri Balavi Jivana Radhikesha.
Shri Balavi Jivana Radhikesha.
Yes, es bedeutet O Shri Krishna, Gopal, Hari, Mukunda, Govinda, das sind verschiedene Namen Gottes. O Sohn Nandas, Krishna, O Sohn Yashodas, du bist das Leben der Gopis, der Herr Radhikas. Bitte erweise mir deine Barmherzigkeit. Ich singe die ersten zwei Zeilen und dann singt ihr bitte im Chor nach. Dann singe ich die zweiten zwei Zeilen, also die dritte und vierte Zeile, und dann singt ihr bitte auch im Chor nach. Der Takt ist ein Ecktakt. Es wird schon sehr spirituell jetzt, das merke ich. Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda Hare Nanda Keshoda Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda Hare Nanda Keshoda Krishna Hashi Yashoda Tanaya Pratida Vibhallavi Ashi Ashoda Tanaya Prasida Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda Hare Nanda Kishora Krishna Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Ashi Yashoda Tanaya Prasida Shri Vallavi Jivana Radhikesha Ashi Yashoda Tanaya Prasida Shri Vallavi Jivana Radhikesha Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda Hare Nanda Kishora Krishna Shri Yashoda Tanaya Prasida Shri Vallavi Jivana Radhikesha Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda Hare Nanda Kishora Krishna Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda Hare Nanda Kishora Krishna Ashi Yashoda Tanaya Prasida Shri Vallavi Jivana Radhikesha Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda Hare Nanda Kishora Krishna Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda Hare Nanda Kishora Krishna Ashi Yashoda Tanaya Prasida Shri Vallavi Jivana Radhikesha Ashi Yashoda jetzt die letzte Wegstrecke machen. Danke, dass ihr mir bisher gefolgt seid, oder Gott Kumar. Shri Yashoda Tanaya Prasida. Super. Shri Vallabhi Jivananda Adi Krishna. So, ja. Als er dieses Mantra zu Ende gechantet hat, erwacht er plötzlich oder kommt an, müsste man sagen, an einem Ort, der so aussieht wie Mondlicht, das Form angenommen hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Mondlicht, das Form angenommen hat. Ich weiß nicht, was für einen Mond wir haben im Augenblick. Neumond?
Ziemlich genau Halbmond.
Halbmond. Ja, schaut euch doch bitte heute Nacht in der Halbmond, also man kann ein bisschen sehen, das Licht des Mondes an. Es ist silbrig. Manche Leute, die sehr lange da reinschauen, werden mondbegierig. Es hat eine sehr mystische Atmosphäre. So, der Vergleich, der uns gegeben, ihr müsstet vielleicht noch warten, bis Vollmond ist, dann sieht man es richtig. Ich fahre sehr oft in der Nacht Auto und habe das oft gesehen, wenn man im Autofenster dann schaut nach einem Vortrag, in den Mond schaut, dann kommt so etwas. Ja, schaut mal selber, ihr werdet das denn sehen. Schaut nicht weg, wenn ihr euch, wenn ihr sich Gedanken in euch regen, sondern schaut weiter in den Mond, in den Vollmond hinein. So, er kommt in diesen Bereich, der wie zur Substanz gewordenes Mondlicht aussieht und sieht ein Tor, vor dem er natürlich Respekt verweilt. Dann kommt es vor. Also dann merkt er, wie auf einem Gefährt, einem Vaikuntha-Fluggefährt, eine vierarmige Persönlichkeit ankommt. Und er denkt in seinem Überschwank der Gefühle, das muss jetzt Gott sein, wer hat schon mal einen Vierarmigen gesehen? Das wird... Und er fängt an, die Gebete aus den vedischen Schriften zu rezitieren, aber der hält ihm den Mund zu und sagt, ich bin nicht Gott, ich bin ein Diener Gottes. Was machst du da bloß, Neuankömmling? Das wiederholt sich mehrere Male. Diese Persönlichkeiten, die ankommen, haben solch einen Leuchtglanz um sich herum, solch einen tiefen spirituellen Einfluss, dass er jedes Mal die ganze Fassung verliert und sich verneigt und anfängt zu Lobpreisungen zu sprechen, Hymnen zu sprechen. Schließlich nimmt sich einer ihm an und sagt, wir müssen noch durch 9 Tore hindurch, dann können wir den Allmächtigen sehen. Und er nimmt ihn mit und er geht durch 9 Tore, die sich ihm öffnen. Immer sind Wächter und fragen, ob er qualifiziert ist, durchzukommen, und geht weiter und weiter und weiter. Weiter, also 9-mal müsste ich weiter sagen. Und kommt dann schließlich, nachdem er durch das letzte Tor hingeht, zu einer wunderschönen Landschaft, in der sich ein wunderschöner Palast mit Wasseranlagen befindet. Und dort im Inneren des Palastes, auf einem wunderschönen Thron, sieht er Narayan, das heißt der ein Wort, der Herr der Welten, der materiellen wie der spirituellen Welten. Und neben ihm Lakshmi, die Shakti, die Kraft des Herrn. Sehr schön, beides vereinigt. Und er sieht dort Dinge und hört dort Dinge, die sehr, sehr schön sind. Ich wollte euch ein bisschen was vorlesen aus dem Urtext an dieser Stelle. Denn es ist jetzt sehr schwierig für mich, das in Worte, also da gehe ich lieber zum Urtext bescheidenermaßen zurück. Ich hoffe, dass ich das so schnell finde. Ja, hier. Das ist eine Beschreibung. Eine Beschreibung des höchsten Herrn. Die Schönheit seiner Gliedmaßen sehen schöner aus als frische Wolken, die von einem Blitz erleuchtet sind. Habt ihr schon mal frische blaue Wolken, so ein bisschen dunkelblau gesehen und dann ein Blitz darin, der das Ganze nicht mehr dunkel erscheinen lässt, sondern hell? Er trägt verschiedene Goldornamente, die mit Juwelen ausgestattet sind, und hat wunderschöne Gewänder, Girlanden und die Sandelholzsalbe auf seinem Stirn. Seine breiten vier Arme sind geschmückt mit Amuletten und Ringen. Er hat goldene Seidengewände an. Ich muss sagen, das ist nicht der Urtext. Ich habe es zusammengefasst, weil es sehr ausführlich ist. Und trägt wunderschöne Ohrringe, deren Licht auf seinen Wangen tanzen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ohrringe, die ein Licht haben, auf den Wangen tanzen. Super. Und seine Augen tanzen, weil er jeden Einzelnen seiner Geweihten anschaut und durch seine Blicke ihm Barmherzigkeit erweist. Zu seiner Linken ist Lakshmi, die ihm Bildnisse reicht. Er kaut auf diesen Bildnissen und hat ein Lächeln, in das sich die Ausstrahlung seiner Zähne mischt. Sieht einfach wunderschön aus. Und um ihn herum sind lauter Energien, die in einer personifizierten Form da sind und ihm dienen. Also ihm wird klar, dass hier die Quelle aller Macht ist, die Quelle aller Kraft. Überwältigt von Liebe fällt er in Ohnmacht und wird erwacht durch folgende Worte. Das ist jetzt aus dem Urtext. Beruhige dich und komm schnell zu dir. Willkommen. Willkommen. Alles nur erdenklich Gute. Seit langem war ich begierig, dich zu sehen. Und es ist ein großes Glück, dass wir uns heute treffen. Viele Leben hast du verbracht, doch nie bist du in denen zu mir gekommen. Jedes Mal hoffte ich, dass du endlich kommen würdest. Und diese Hoffnung brachte mich zum Tanzen. Ich konnte keinen Vorwand finden, um dich hierher zu bringen, ohne die Maßstäbe der Religion zu brechen. Diese Maßstäbe der Religion sind, dass man sich selber bemühen muss. Als ich schließlich sah, dass du niemals auf diese Weise kommen würdest, überschritt ich die Gesetzmäßigkeiten des Karmas und arrangierte, dass du irgendwie Geburt nehmen würdest an einem heiligen Ort, Govardhan, welcher mir so lieb ist. Dann bin ich nur für dich gekommen in der Form deines Gurus namens Jayanta. Und hier taucht der Name des Gurus das erste Mal auf. Heute hast du meinen lang gehegten Wunsch erfüllt. Du bist zu mir zurückgekommen. Nee, du bist zu mir gekommen. Bleibe hier und gebe mir Glückseligkeit. Gokumar ist so begeistert über diese nektarhaften Worte. Meine raue Hamburger Stimme kann niemals diese Worte ersetzen. Ich habe was abgelesen aus dem heiligen Text, aber da ist natürlich nicht diese bedeutungsschwere Heiligkeit da drin, sondern nur eine arme, bedingte Seele, die zu viel spricht und deswegen heiser ist. Gokumar wird so von Freude erfüllt, dass er etwas tun möchte. Er nimmt eine Flöte raus und fängt ein Flötenkonzert an, was so schön ist. Narayan sieht ihn an und lacht vor Freude. Lacht, und dieses Lachen, alles schwimmt in diesem Lachen. Ihr könnt es euch so vorstellen, als wenn man zusammen in einem Teich ist und einer fängt an, so zu machen, und man fängt dann. Alles wird ertragen von diesem Lachen Gottes. Doch die Gefährten sind seltsamerweise befremdet. die Vishnu-Dutas, die Sendboten Gottes, sagen in diesem Bereich, halt. Das ist sehr einfach, dieses Flötenkonzert. Für Gott bringt man nur die besten Dinge dar. Du solltest die vedischen Hymnen rezitieren. Hier musst du ein bisschen Achtung aufbringen, ein bisschen Ehrerbietung. Nicht so ungezwungen, bitte. Das sind jetzt die Hamburger Interpretationen ihrer Worte. Ist das Höchste und das Größte. Wie kannst du es wagen, mit so einem einfachen Instrument eine einfache Hirtenweise zu spielen? Aber ich liebe ihn doch. Ach, Gopkumar. Ja, dann drück deine Liebe mal angemessen aus. Kennst du nicht die vedischen Hymnen? Natürlich kenne ich die. Gopkumar ist traurig. Und er geht an diesem Ort und wenn immer er den Herrn sieht, lacht er. Er lacht ihm ins Herz herein. Er nimmt ihm seine ganze Beklommenheit, aber diese Gefährten um ihn herum. Diese Art der Verehrung liegt ihm nicht. Und jedes Mal denkt er, hier bin ich nicht zu Hause, aber Narayan, sie versteht das und lacht ihn immer an. Und dieses Lachen treibt alles weg. Er versteht ihn. Er wird verstanden. Er ist angenommen. Und wie war das nochmal? Der allmächtige Gott ist selber erschienen in Form seines Gurus und hat ihn hierher gebracht. Ja, Gopkumar ist verwehrt. Eines Tages ergibt sich etwas. Und jetzt kommen wir zum Ende der Reise. Weil ich weiß, manche, die sträubt sich nicht das Nackenhaar wie mir vor Freude. Eines Tages ist Gopkumar in diesen gemischten Gefühlen. Ihm gefällt Narayan, er ist völlig überwältigt, aber die Art der Verehrung, die dort gängig ist, da fühlt er sich nicht wohl. An diesem Tage oder an diesem, ob es da noch Tag und Nacht gibt, das kann man so nicht sagen. Irgendwann kommt Narada Muni, dieser große Bote zwischen der spirituellen und der materiellen Welt. Und er sagt zu ihm mit einem wissenden Lächeln, du hast es geschafft, an diesem Ort frustriert zu sein. Das ist noch niemandem gelaufen. Bisschen humorvoll. Ja, ich chante immer mein Mantra, sagt Gopkumar. Manchmal taucht in diesem Mantra ein Jüngling auf, der mir zulächelt. Der in einem Gebiet, was schöner ist als hier, wo es Blumen gibt und nicht alles aus Kristall und Juwelen besteht, wo Liebe, Wogen der Liebe ihn umgeben, und er sieht aus wie ein Hirtenjunge. Und ich sehe mich manchmal nach ihm und dann verschwindet er. Psst, sagt Narada Muni. Hier ist ein anderer Bereich des Königreich Gottes. Hier spricht man nicht über Krishna. Komm mit mir. Und er führt ihn weit weg von dem Palast in einen Wald und sagt, gesegnet bist du, gesegnet bist du. Du stehst kurz davor, deine letzte große Reise zu tun. Du bist kurz davor, in das Königreich der Liebe, der Prema, reinen Liebe, wo auch gar kein, die nicht mehr durch Respekt behindert ist, hinzukommen. Ich muss euch hier sagen, das Konzept von Krishna ist ein anderes Konzept als das Konzept von Gott, beinhaltet aber das Konzept von Gott. Mit Gott meinen wir das achtungsvollste Wesen, das respektvoll einflößende Wesen, wo wir uns auf die Knie begeben, wo wir überwältigt sind und so weiter in dieser Welt. Krishna verzichtet auf diese Gefühle der Distanz und lädt seine Devotees ein zu einem ungezwungenen spirituellen Austausch, wo eben nur noch Liebe besteht. Stellt euch bitte folgendes Beispiel vor. Stellt euch einmal vor, ihr hättet Bill Clinton getroffen, gekannt. Er war in Österreich, ihr seid durch die Flure, die Graz vorgelagert sind, hindurchgegangen, hättet manchmal freundschaftlich gerangelt und geringet und so weiter und so fort. Und hättet euch freundschaftlich unterhalten, auch über Dinge, die man nur unter Freunden erzählt, also so die nicht so Vergangenheitssachen und so weiter. Und ihr würdet später in Amerika eintreffen, im Kapitol und ihn im Weißen Haus sehen. Ihr würdet 50 Mal durchgesucht werden, garantiert, weil ihr nicht ministeriale Titel habt, und würdet dann den Bill Clinton sehen vor einem riesen Schreibtisch. Herr Präsident. Habt ihr schon mal einen Staatspräsidenten gesehen? Wenn es ein offizieller Besuch ist, wird man von dem Protokollminister, Protokolltypen würde ich mal sagen, also kein Minister, abgefangen und wird einem genau eingeschärft, wie man sich zu verhalten hat. Ich habe mal in Kroatien den Parlamentssprecher besucht und mir wurde also tausendmal gesagt, also man muss ihn so anreden mit Sie und man darf jetzt nicht zu temperamentvoll sein, man muss ihn ausreden lassen und nicht unterbrechen, und tausend Unterweisungen wurden mir gegeben. Ich durfte ihm nicht das, was ich gekocht hatte, mitbringen, weil man dachte, das muss erst im Labor getestet werden. Vielleicht ist es ein Anschlag und so weiter. Und nun bin ich überhaupt nicht förmlich von der Natur her. Ich fühle mich sehr unwohl, wenn ich in einen förmlichen Rahmen reingepresst werde. Und das geht also nicht auf lange Dauer mit Satchinanda Swami. Ich habe schon früher immer meine Krawatte und Fliege weggeworfen. Kam also dahin in diese und sah den Vladko und dann P, also mit P ging es weiter.
Pavletic.
Oder so. Ja. Traf ihn dann und und er sprach so höflich hin und her und nichts Besonderes Tiefes und so weiter. Und ich sprach auch so höflich hin und her, nichts Besonderes Tiefes und so weiter. Irgendwann merkte ich, und ich sah ihn das auch an, er wollte auch tiefer gehen, denn er hatte, als er Professor war, die Bhagavad Gita gelesen und Chet war jetzt froh, mal endlich einen Mönch zu sehen, der das erlebt. Aber jetzt war er durchs Protokoll dazu verflucht, nur höflich und nichts Besonderes Tiefes zu sagen. Und ich musste auch nur Höfliches und nichts Besonderes Tiefes sagen. Und da war einer, der so schaute und eine Übersetzerin, obwohl er mich sehr gut verstanden konnte. Er konnte sehr gut Englisch, aber das ist nicht üblich da in solchen Staatsbesuchen. Die hat ihm alles übersetzt vom Englischen ins Kroatische. Irgendwann habe ich der Übersetzerin die Hände genommen und gesagt, please, just be normal for a moment. Und hab den mit meinem entspannten Lächeln angeschaut und gesagt, für mich ist es sehr mühsam. Wie geht's denn Ihnen? Und irgendwie war dann, guckte er, und da standen drei so Leute mit Blicken wie Maschinengewehren herum, dass wir also, er hat gesagt, ja, hier im Moment, hier ist mein private number, call me later, please. I can't speak. Nicht? Und so, ich glaube, ihr merkt, was ich ausdrücken möchte. So viel Respekt und Achtung, da fließt ja gar nichts. So ist es auch mit Narayan. Narayan hat in dieser Atmosphäre des Königreich Gottes, wohin alle verehrten mit Achtung und Respekt, mit vedischen Hymnen und so weiter, aus großer Ergriffenheit und Nähe gelacht. Denn er hat verstanden, dass sich Gop Kumar nach einer anderen Form der Anbetung, der Verehrung sehnte. Und Narada Muni sagte ihm auch, ich werde dir von diesem Bereich erzählen, von Goloka Vrindavan, dem höchsten spirituellen Bereich, und Gop Kumar und Narada Muni tat das dann. Er gab ihm letzte Unterweisung. Gopkumar ging nochmal nach Vrindavan zurück. Dort traf er, als er voller Ekstase war und sich nicht mehr kontrollieren konnte und in die Yamuna fiel. Falsch. Er war dort im Vrindavan, sang das heilige Mantra und plötzlich sah er Krishna. Für einen ganz kurzen Augenblick. Krishna verschwand dann wieder, wie das so seine Angewohnheit ist. Und Gopkumar war von Liebe erfasst. Er lief Krishna hinterher und fiel dabei in die Yamuna hinein. Und als er das Bewusstsein verlor vor Ekstase, nicht vor Luftmangel, denn er hatte bereits einen Körper, der nicht mehr Luft brauchte, da ging er dann in die spirituelle Welt und traf Krishna. Ich möchte euch das nicht beschreiben, weil es unter Umständen sein könnte, dass ihr auch umfallen würdet. Ich möchte, keine Angst, aber es wird noch sehr ekstatisch werden. Gopkumar war dort mit Krishna zusammen für einige Zeit und irgendwann einmal, als er Krishna treffen wollte, kam Radharani zu ihm und sagte: Halt! Heute möchte ich, dass du wieder in die materielle Welt gehst. In der materiellen Welt ist eine Seele, die nach uns ruft. Wir kommen in die andere Geschichte rein. Ist eine Seele, die nach uns ruft. Und ich möchte, dass du ihr Unterweisung gibst, wie sie hierher kommt. Dann hört Gopkumar auf zu sprechen. Und er sagt zu seinem ungläubig starrenden Zuhörer: Hast du verstanden, was ich dir gesagt habe? Ja, sagt der Brahmana, auch ich fühle beim Hören dieser Geschichte, wie sich mein ganzes Wertesystem umgeändert hat. Auch ich möchte jetzt nach Goloka Vrindavan gehen. Aber ich spüre, dass mein Herz so trocken ist. Ich spüre mich, fühle mich so unqualifiziert. Was soll ich nur machen? Bitte gib mir deine Barmherzigkeit. Gopkumar, der als der spirituelle Meister von dem Brahmanen agitiert, segnet ihn. Und in dem Augenblick, wo er ihn segnet und ermächtigt, geschieht etwas, was ich euch vorlesen möchte. In diesem Moment hören sie, Gopkumar und der Brahmana, aus der Ferne das Muhen der Kühe, das sich mit der äußerst lieblichen Musik von Flöten, Hörnern, Wieners und anderen Instrumenten, die aus Blättern gemacht waren, vermischte. Von diesen bezaubernden Klängen geweckt, sprangen beide auf und rannten in die Richtung, von der sie die Klänge hörten. Und plötzlich sahen sie Shri Gopal Dev, dessen wunderschöne Gestalt in einer schwärzlichen Farbe strahlte. Gopal ist ein Name Krishnas. Sie sahen ihn mit der Kleidung eines Jugendlichen geschmückt und er erschien wie ein Meer voller Wellen der Herrlichkeit. Sie sahen ihn, der die Augen und Herzen des gesamten Universums mit transzendentaler Glückseligkeit füllt und dessen Gestalt jeden Moment von Neuem immer wieder frische Lieblichkeit ausstrahlt. Seine Glieder waren mit allen glückverheißenden Merkmalen geschmückt, seine Ohren mit Kadamba-Blüten und auf dem Kopf trug er eine Faunfederkrone. Seine breite Brust war mit einer herrlichen Gunja-Blumengirlande geschmückt, die hin und her schwank, und dem Shivatsa-Juwel, dem prachtvollen Zeichen Lakshmi Devis. Seine schmale Taille war wie die eines Löwen. Könnt ihr euch das vorstellen? Seine Kühnheit war wie die von 100 Löwen. Und es war, als ob die Essenz aller Schönheit des gesamten Universums seine Lotusfüße verehrt hätte. Und wird beschrieben, wie er lächelt. Dann wird weiter beschrieben, es ist eine lange Beschreibung. Ich möchte aber zum Ende kommen. Ein weiteres seiner von transzendentaler Freude überwältigt, fielen sowohl Sarupa als auch der Mathura Brahmana sofort vor ihm zu Boden und brachten ihre lang ausgestreckten Ehrbietung dar. In der Ekstase des Momentes verließ sie alle Intelligenz und sie vergaßen alles. Durch die bedingungslose Liebe seiner Devotees bezwungen, rannte Shri Krishna auf sie zu. Überwältigt von großer transzendentaler Freude, fiel er auf die beiden und umarmte sie mit seinen langen Armen. Krishnas weiches Herz schmolz mit Gefühlen der Barmherzigkeit und er badete beide in seinen Tränen der Liebe. Und immer wieder umarmte er sie, nachdem er sie bei den Händen genommen und auf den Boden gesetzt hatte, stellte er den Brahmana mit seinen nektargleichen Worten zufrieden und sagte jetzt zu ihm: O Jana Sharma! Sehr interessant, er redet ihn nicht an mit seinem Brahmana-Namen, Rashib Sharma. Krishna wird uns nicht anreden mit Alexander oder, wie heißt er? Katharina. Unser Krishna wird uns anreden mit dem Namen unserer Seele, nicht dem Namen, den wir in diesem physischen Dasein tragen. Nicht Alexander oder Katharina, die zweifellos wunderschöne Namen sind, sondern ein spiritueller Name. O Jana Sharma, das ist jetzt ein spiritueller Name, der du in Mathura Geburt genommen hast. Ja, das bin ich, sagte der Brahmana. Du bist der Mond, der aus dem Ozean der Brahmanas aufgestiegen ist. Geht es dir in jeder Beziehung gut? Toll. Dich zu sehen, macht mich und meine Freunde glücklich. Angezogen von deiner Barmherzigkeit, habe ich immer den Weg entlang geschaut und gewartet, bis du endlich kommen würdest. Es ist äußerst glückverheißend, dass du mich nicht vergessen hast. Krishna sagt, ich freue mich, dass du mich nicht vergessen hast. O Brahmana, es ist mein großes Glück, dass ich dir völlig ergeben bin. Krishna sagt, ich bin der Geweihte meines Geweihten. Ich bin dir ergeben, o mein Devotee. Bitte bleibe hier und erfreue dich nach Herzenslust. Als der Brahmana, der jetzt Jana Sharma hieß, dies hörte, wurde er so von transzendentaler Glückseligkeit überwältigt, dass es ihm nicht mehr möglich war zu sprechen oder auch nur Shri Krishna anzuschauen. Unfähig etwas zu sehen, setzte er sich Krishnas Lotusfuß auf den Kopf und begann lauthals zu weinen. Toll. Weil Shri Krishna kein angebrachteres Geschenk als sein eigenes Selbst für ihn finden konnte, nahm er die Schmuckstücke von seinem Körper und schmückte damit den Brahmana, der nun so aussah wie Gopkumar. Könnt ihr euch das vorstellen? Krishna freut sich so sehr, dass er denen etwas geben möchte. Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr jemanden gesehen habt, dem ihr etwas geben wollt? Nimm das hier! Und das hier noch! Und das hier noch! Okay. Die Geschichte muss ja noch zu Ende gehen. So freut sich Krishna. Ich finde, es ist sehr schön zu sehen, wir sind Krishna nicht gleichgültig. Das ist nicht so, dass wir ihn gleichgültig, obwohl wir jetzt vielleicht von so vielen Misslichkeiten und Unschicklichkeiten bedeckt sind, sucht Krishna nach uns und freut sich und sagt, ich habe immer wieder diesen Pfad langs geschaut, um zu sehen, wann du dann endlich kommst. Gut. Jetzt kommen wir zu den letzten Versen. Jeder, der voller Vertrauen diese Geschichte hört, sorry, ich muss euch vorher sagen, vedische Geschichten haben immer eine Segnung. Sehr oft ist es so, dass, also das, was ich jetzt erzählt habe, braucht ja Tage, um es richtig durchzuerzählen haben. Und dann endet das Werk immer mit einer Segnung. Die, die tagelang da gesessen haben, werden gesegnet. Sie kriegen das, die Frucht des Hörens, Shrutifal heißt in Sanskrit, ist ein Sanskrit-Wort und ist immer das Ergebnis von einer spirituellen Praxis. Es gibt Mantren, die du tust oder Yajnas, danach kriegst du 10 starke Söhne. Das ist dann das Ergebnis. Das sind materielle Ergebnisse. Oder es gibt ein längeres Werk, wenn du das rezitierst, mehrere Male, kriegst du Gold. Das funktioniert. Das kann man alles hier lernen
im Prema-Zentrum, wenn es qualifizierte Brahmanas gibt, die das vortragen können. Aber hier gibt es eine Segnung, die ich jetzt vorlese. Jeder, der voller Vertrauen diese Geschichte hört, erzählt oder über sie meditiert, wird ohne Zweifel die spirituelle Welt Goloka Dham erreichen. Wenn ihr das jetzt voller Vertrauen, ihr müsst es wahrscheinlich noch mehrere Male hören, damit das geeignete Vertrauen sich dort festfindet, werdet ihr dieses Ergebnis bekommen, weil alle spirituellen Geheimnisse in dieser tollen Geschichte drin sind. Ich habe vorhin gesagt, dass die spirituelle Reise immer ein innerer Weg ist. Ist euch aufgefallen, dass der Mathura Brahmana, der diesen Bürger oder Bewohner der spirituellen Welt traf, nicht durch diese ganzen Schichten des Universums musste. Wir hören, der hörte da zu, wie ihm dieser autobiografische Report dargebracht wurde. Plötzlich wurde er ergriffen, bat um eine Segnung, die Ekstase der Liebe zu Gott kam mehr und mehr und dann verklärte sich die ganze Atmosphäre und er war da. Er sah Krishna und traf Krishna. Ist euch das aufgefallen? Da wird nicht gesagt, jetzt gehen wir auch mal durch diese kosmische Reise hindurch. Nein, er war da. Weil er hatte diese Reise innerlich verfolgt und vor allen Dingen die einzelnen Stationen auf dieser Reise verfolgt und nachvollzogen. In diesem Zeitalter gibt es einen Weg, wie man diese innere Reise macht. Ich weiß, dass wir jetzt wirklich auch zum Ende kommen müssen, weil ich euch wirklich sehr lange gefesselt habe oder vielleicht in Anspruch genommen habe, ist vielleicht eine bessere Sache. Sagen wir mal so, ich möchte jetzt mal sehen, ob Fragen an dieser Stelle zu dieser Geschichte sind. Denn unter Umständen werde ich den Teil als eine Antwort auf eine Frage geben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr Fragen habt. Man kann diese Geschichte ja auf zweierlei Weise hören. Die eine ist so informativ, interessant, diese Hare Krishna Mönche. Ich habe immer gedacht, die können nur, du bist nicht der Körper, du bist Seele, sagen oder so. Das ist eine sehr vielschichtige Geschichte. Viele Dinge hat er ja nicht erklärt, also da ich bin noch gar nicht habe noch gar nicht meine Zehe in den Ozean dieser Geschichte gestellt. Das ist die eine Art. Und die andere Art ist, sollte ich nicht auch die spirituelle Reise antreten? Soll ich nicht das Kinderspielzeug meines matern Lebens mal hinter mir lassen, weil ich drüber hinweggewachsen bin? Man kann das also passiv hören und mit einem aktiven Interesse hören. Ja, ich will mal sehen, sind irgendwelche Fragen zu diesen Sachen? Yamagori. Du hast erst mal zugehört und bist jetzt ganz im...
Wenn ich so sein, kann man im Körper...
Ja, dieser spirituelle wie läuft diese Reise ab? Nur geistig oder auch wird der Körper auch eingesetzt?
Es wird ein ethisches Leben auch gefordert.
Wird ein ethisches Leben gefordert?
Also keine Drogen, kein Alkohol...
Ja.
Eigentlich vegetarische Ernährung, ist das nicht einmal der erste Einstieg zur Meditation?
Ja.
Wenn du das nicht hast, kannst du nicht richtig meditieren.
Und wie kannst du dann weitergehen, ja?
Ja, ja. Ja, normalerweise braucht man einen Körper, und das geht nicht.
Man braucht ja einen Körper. Ja. Geht es jetzt nur so, dass ich ja irgendwie den Körper verlasse und schubme. So, es sind zwei Fragen im Raum und die eine Frage ist genau zu dem Thema, wo ich mich noch was sagen wollte. Wie macht man das praktisch? Was kann ich jetzt als Bewohner, als Besucher des Prima Kulturzentrums mitnehmen, wenn ich diese Halle verlasse oder diese gewölbte Decke verlasse, wie bei mir, wenn ich nach Wien oder nach Graz zurückgehe, wie kann ich anfangen? Das ist ja, was mache ich dann? Setze ich mich dann jetzt hin und versuche das zu erinnern und dann auch so dahin zu gehen? Oder? Nein. Es gibt drei Elemente, die sehr wichtig sind in dieser Geschichte. Die Begegnung mit einem spirituellen Lehrer. Das zweite Element ist das heilige Mantra. Eigentlich ist er durch diese Klangschwingung ja begleitet worden, getragen worden, geführt worden. Selbst als er dann im Königreich Gottes war, war er anscheinend noch nicht angekommen, hatte immer noch das Mantra gechantet und hat dann plötzlich sein höchstes Ziel vor Augen gesehen und wollte dann noch dahin gehen. So dieses Mantra, in diesem Zeitalter ist es so, dass dieses Mantra die heiligen Namen Gottes sind, wie sie in diesem Hare Krishna Mantra vorkommen. Ich will es euch mal sagen. Das ist aber nicht das Mantra, was er gechantet hat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dieses Mantra beinhaltet das Mantra, was unser Held gechantet hat. Das Gopal Mantra. Dieses Mantra besteht aus den machtvollsten Namen Gottes und ist so arrangiert, dass es, wenn man es richtig chantet, zu einer vollkommenen Gottesoffenbarung führt. Nun ist es aber so, dass man spirituelles Wissen bekommt von einem spirituellen Lehrer. Wir haben viele, viele Bücher, die von einer sehr großen Persönlichkeit geschrieben ist, auch so einem Gefährten wie Gopkumas ist. Srila Prabhupada ist sein Name, der auch hier in die materielle Welt gekommen ist, um spirituelles Wissen zu verbreiten und der dort sehr systematisch spirituelles Wissen, also sehr inspirierend will ich mal sagen, spirituelles Wissen präsentiert. Also man nimmt dieses Wissen und dazu gehört dann, dass ein ethischer Lebenswandel gepflegt wird, was Sie vorhin gesagt haben. Ja. Ja, bei diesem Wissen ist es wichtig, dass man zum Beispiel aufhört.
Du musst das Meditieren, du musst den Tag, das Mantra, du musst dich steigern in der Meditation.
Also in der Unterweisung sind dann, wie soll ich mich ausdrücken, auch Lebensregeln drin. Das ist ganz wichtig, das stimmt. Wenn man immer wieder so harte Klöpse reinnimmt ins Leben und seinen Körper zum Friedhof macht, also Fleisch isst, ich glaube, das meintest du, damit das ja, läuft, geht nicht.
Ja.
Da kommen wir gleich zum Hinsetzen, weil wir, jetzt sind wir erst noch auf der Anfangsstufe. Dann fängt man an, über das Mantra zu meditieren. Während man das tut, wird man sehen, wie in dem Herzen etwas anfängt zu wachsen und zu keimen. Ich kann mir vorstellen, wenn man 13 Jahre meditiert wie du, dann ist was gewachsen, was vorher nicht da war. Also diese Pflanze, die dann wächst, heißt die in der Tradition der Bhakti, das ist die Bhakti-Pflanze, die man sorgsam behüten muss. Und diese Pflanze wird genährt durch das regelmäßige Chanten des heiligen Namens und wächst so lange, bis sie schließlich die Schichten des Universums durchdringt, also das gesamte materielle Bewusstsein hinter sich lässt und Zuflucht findet bei Krishna. Zu diesem Zeitpunkt kommt im Herzen etwas auf, was letztendlich die Qualifikation ist, um in das Königreich Gottes hineinzugehen. Die Frucht dieser Pflanze heißt Prema oder Liebe zu Gott. Ja, und die Selbstverwirklichung erreicht hat, oder das völlige, wie wir sagen, Krishna-Bewusstsein oder Gottesbewusstsein. Also es ist ganz wichtig, auf deine Frage hin, wie macht man denn das? Du eignest dir spirituelles Wissen an und fängst dann mit einer spirituellen Praxis an, die um die heiligen Namen Gottes zentriert ist, und chantest in tiefer Meditation in diese Namen. Dabei entsteht dann etwas, was sich nur mit einer Pflanze vergleichen lässt. Auf dem Wege wirst du merken, wie plötzlich lauter Unkraut um die Pflanze wächst. Unkraut, was die Pflanze wieder runterziehen will und bedecken will. Wie zum Beispiel unakzeptables Verhalten, Nishida Cha, wie unsere Dame sagt. Ja, das ist auch da drin, ganz genau, muss gemacht werden. Dann Kudinati, ein diplomatisches Verhalten, dass man nicht offen ist. Dann Neid und Gewalttätigkeit, das sind Unkraut, nicht? Profitstreben, dass man alles, was man macht, nur aus Eigennutz macht. Und Geltungsbedürfnis und so. Das sind Unkraut, das wächst bei dieser Pflanze, aber der erfahrene spirituelle Gärtner. Das ganz einfach beiseite legen, no problem. Und so kann diese Pflanze der Bhakti, der Hingabe, mehr und mehr wachsen, bis es zu Krishna kommt und dann diese Frucht entwickelt. Gut. Ich möchte euch dann empfehlen, diesen Weg wie soll ich mich auszudrücken, mit großem Vertrauen zu betrachten und zu sehen, nachzudenken, wie ihr selber euer spirituelles Leben führen könnt. Das ist so wichtig. Es warten solche Schätze auf euch. Wir sind in diesem Zustand bedeckte Buddhas. Eine Lehmschicht ist um uns herum. Vom materiellen Bewusstsein, sodass unser ursprüngliches Leuchten nicht zum Vorschein kommt. Ich sage bedeckte Buddhas, weil dies eine Analogie ist, die aber jetzt müsste ich erklären, das würde sehr weit führen. Wer eine Zusammenfassung möchte von diesem Seminar, von diesem Prozess, den er ausführen kann, den möchte ich bitten, an Haridas zu gehen, Haridas Hagen, oder unser Seminarzentrumleiter, da kannst du eine Fotokopie machen von einem Text, den ich dir dann gebe, und die ist sehr schön, das gibt's umsonst, das ist ein Geschenk von mir an euch alle. Ihr müsst einfach nur euren Brief, eure Adresse aufschreiben, und dann tut euch das Zentrum diesen Text aus dem Bhagavatam zuschicken, so dass ihr auch praktisch euch auf diese Reise machen könnt, wo in eurem Herzen ein Sprössling entsteht, ein Sprössling der Bhakti, der natürlich an allen an möglichen Sachen vorbei wächst, bis er zu Krishna kommt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich habe es gelernt als Vortragsgebenden, eine Vorlesung sollte niemals länger sein als eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Denn diese Regel habe ich total durchbrochen heute. Manchmal mache ich Pausen, aber heute habe ich gedacht, habe ich Insider vor mir, die durchaus sitzen bleiben können, und bin einfach durchgeprescht. Für manche war es bestimmt ein bisschen anstrengend. Ich bitte um Verzeihung. Ich wünsche euch alles Gute. Ich denke, jetzt sollten wir eine Pause machen von österreichischen 10 Minuten. In der Zeit bauen.